Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde unserer gemeinsamen Entdeckungsreise.
Hallo zusammen.
Und bevor wir richtig loslegen, wollten wir einfach mal Danke sagen. Es ist eine riesige Freude zu sehen, wie diese Gemeinschaft wächst.
Absolut. Wir haben gerade die 2000 Downloads überschritten und das ist ja allein Ihr Verdienst. Danke, dass Sie uns Ihr Ohr leihen.
Ein riesiges Dankeschön. Heute wagen wir uns an etwas Besonderes. Wir widmen die gesamte Zeit einem einzigen Kunstwerk.
Mhm.
Einem Gemälde, das auf den ersten Blick vielleicht wie ein verrückter Traum aussieht, aber bei genauerem Hinsehen voller Rhythmus und Leben steckt.
Definitiv.
Wir wollen heute nicht nur beschreiben, was man sieht, sondern sozusagen lernen, wie man so ein Bild liest. Wie man eine Sprache entschlüsselt, die fast wie Musik komponiert ist.
Genau.
Und das bringt mich eigentlich zu der Frage, die über dem Ganzen schwebt. Wie kann ein statisches Bild, ein Ding aus Farbe auf Leinwand, tanzen?
Das ist eine super Frage. Und der Künstler, über den wir heute sprechen, hatte darauf eine ganz eigene Antwort. Für ihn lag der Schlüssel nicht in der Illusion von Bewegung, sondern, ja, im Rhythmus der Formen selbst.
Okay.
Wir sprechen über Rhythmische Figuren, ein Werk von Jean Miró aus dem Jahr 1934. Und Sie haben völlig recht, es hat so eine seltsame Doppelwirkung.
Ja.
Es ist unglaublich spielerisch, fast kindlich und gleichzeitig hat es was tiefgründig Unheimliches. Es ist quasi eine Einladung, die Logik mal kurz auszuschalten.
Absolut. Mein erster ganz spontaner Eindruck ist der eines nächtlichen Jahrmarkts oder vielleicht eines Mitternachtszirkus. Man wird sofort reingezogen.
Mhm.
Im Zentrum steht diese merkwürdige Hauptfigur, eine Kreatur, die aussieht wie eine Mischung aus einem Vogelkopf und einem Frauenkörper.
Genau.
Sie scheint auf uns zuzuschreiten über einen Grund, der in so warmen, erdigen Tönen gehalten ist. Brüniertes Braun, moosiges Grün. Es hat was Theatralisches.
Und diese Hauptfigur ist ja nicht allein auf der Bühne.
Ganz und gar nicht, das ist es ja. Um sie herum schwebt und baumelt ein ganzer Chor von seltsamen Zeichen.
Ja.
Ich sehe da dünne Linien, die wie Antennen aussehen, kleine Mondsicheln, Figuren, die fast wie Strichmännchen wirken. Sie hängen da, als wären sie Marionetten an unsichtbaren Fäden.
Das stimmt.
Die ganze Atmosphäre ist genau das, was Sie beschrieben haben. Spielerisch und unheimlich. Es ist ein ganz eigener, synkopierter Tanz. Man hat das Gefühl, jeder Punkt gibt einen eigenen Takt vor.
Synkopierter Tanz, das ist das perfekte Stichwort, bleiben wir mal genau dabei. Denn das ist ja kein Zufall. Das ist eine unglaublich raffinierte Komposition.
Okay.
Wie schafft Miró das? Also der visuelle Anker, sozusagen der Basslauf in diesem Stück, ist diese dominante, schwarze, biomorphe Form in der Mitte.
Die mit dem weißen Rand und den farbigen Akzenten.
Genau die. Sie ist fast wie ein schwarzes Loch, das den Blick anzieht, aber durch den weißen Rand und die leuchtenden Akzente in Rot und Zitronengelb bekommt sie Energie. Sie springt uns förmlich an.
Mhm.
Sie verankert alles. Aber dann wird es spannend, wenn man sich den Hintergrund ansieht. Er ist ja nicht einfach nur braun.
Nein, er ist total lebendig. Er scheint zu fließen.
Exakt. Miró arbeitet hier mit flachen, ineinander übergehenden Farbfeldern. Das gleitet von einem warmen Umbra über Olivgrün bis zu dieser kleinen, aber wichtigen Lache aus tiefem Nachtblau unten rechts.
Ah ja, ich sehe sie.
Er schafft dadurch eine unglaubliche atmosphärische Tiefe, aber komplett ohne die Regeln der klassischen Perspektive. Es ist kein Raum, den man vermessen könnte, sondern einer, den man fühlt.
Ein Gefühlsraum.
Genau. Und in diesem Farbraum schweben dann die Linien.
Die ja unglaublich fein sind, fast wie mit einer Nadel gezogen.
Man nennt das kalligraphisch. Haardünne Linien, die sich wölben, Schleifen bilden und die einzelnen Charaktere, wie Sie sie genannt haben, zu einer losen Konstellation verbinden.
Fast wie ein Sternbild.
Ja, genau, wie ein Sternbild. Und diese Elemente erzeugen den Rhythmus. Die wiederholten vertikalen Linien, die an Pendeln erinnern, geben dem Bild seinen Takt. Aber die eigentliche Spannung, der Motor des Bildes, der entsteht durch einen zentralen Kontrast.
Ah, okay. Und der wäre?
Der Kontrast zwischen den schweren, samtigen, fast wuchtigen Massen, also den schwarz-weißen organischen Formen, und der spinnwebenfeinen, schwerelosen Linienführung, der hängenden Motive.
Das Schwere und das Leichte.
Genau das ist es. Und das bringt unser Auge dazu, über die Leinwand zu tanzen. Es ist ein ständiges Wechselspiel.
Verstehe. Das ist also der technische Trick, wenn man so will. Die schweren Formen halten alles am Boden, während die feinen Linien darüber schweben und tanzen.
Richtig.
Aber jetzt, wo wir die Komposition ein wenig entschlüsselt haben, rattert es in meinem Kopf und ich frage mich, schön und gut, aber wofür stehen diese ganzen Zeichen?
Die große Frage?
Ja.
Ist das reiner Zufall, ein Spiel mit Formen, oder steckt da eine Art Code, eine Geheimsprache dahinter?
Da steckt definitiv eine Geheimsprache dahinter. Wir haben es hier mit Miros ganz persönlichem visuellen Vokabular zu tun, das er über Jahrzehnte entwickelt hat.
Er hat sich quasi sein eigenes Alphabet geschaffen.
Ganz genau.
Okay, fangen wir doch mal bei dieser markanten Hauptfigur an, diesem Hybridwesen. Das muss doch eine besondere Bedeutung haben, oder?
Eine ganz zentrale sogar. Sie haben hier Miros berühmtes Frau- und Vogelmotiv vor sich.
Ah.
Das ist ein Thema, das ihn fast sein ganzes künstlerisches Leben lang beschäftigt hat. Für ihn war das ein Symbolpaar, das die großen Gegensätze des Lebens vereint.
Also zum Beispiel Frau als Symbol für das Irdische, die Erde, den Körper. Und der Vogel als Symbol für den Himmel, den Geist, die Poesie. In dieser einen Figur verschmilzt bei ihm also das Körperliche mit dem Geistigen.
Realität und Traum.
Perfekt. Er hat es auch mal als Ausdruck für die komische Elastizität des Begehrens beschrieben. Es ist also komplex, vieldeutig und auch ein bisschen humorvoll.
Und die kleineren Zeichen, die da herumschwirren? Die Mondsicheln und dieses eine starrende Auge?
Absolut. Die sind auch Teil dieses Alphabets. Jedes dieser Zeichen ist ein Wort in Miros Sprache. Die Mondsichel steht oft für die Nacht, für das Poetische.
Mhm.
Das Auge ist ein wiederkehrendes Symbol für Wahrnehmung, aber auch für eine Art magische Präsenz. Und das Geniale bei Miro ist, dass diese Zeichen immer auf der Kippe stehen.
Wie meinen Sie das?
Sie sind Halbhieroglyphe, also ein abstraktes Zeichen, und halblebendige Kreatur. Und hier kommt der Titel ins Spiel, rhythmische Figuren. Das ist ja nicht nur ein Name.
Sondern?
Es ist eine Leseanleitung. Miro sagt uns damit ganz direkt, schaut euch das nicht als statisches Stillleben an, sondern seht es als eine Choreografie.
Ah.
Das hier ist eine Truppe von Figuren, die sich bewegen, die interagieren, angeordnet wie Noten auf einer Partitur.
Es ist also tatsächlich eine Komposition im musikalischen Sinne. Das ist faszinierend. Und diese sehr persönliche Bildsprache entwickelt er ja sicher nicht im luftleeren Raum.
Nein, absolut nicht.
In welcher Zeit entsteht dieses Bild?
Das ist ein entscheidender Punkt. Das Bild ist von 1934. Das war eine Phase in Miros Werk, die man als surrealistisch und biomorph bezeichnet. Aber viel wichtiger ist der historische Kontext.
Mhm.
Denken Sie an Europa im Jahr 1934.
Uff. Da braut sich einiges zusammen. Der Nationalsozialismus in Deutschland ist etabliert, in Spanien gärt es, der Bürgerkrieg steht quasi vor der Tür.
Genau, in der Luft liegt eine spürbare Schwere, eine Bedrohung. Und das ist das Erstaunliche. Viele Künstler reagieren auf so eine Zeit ja mit düsterer, anklagender Gunst. Miro macht etwas völlig anderes.
Er geht den umgekehrten Weg.
Total. Er antwortet auf die drohende Erstarrung mit Humor, mit einer fast tänzerischen, elastischen Linienführung und einer unglaublichen Improvisationslust.
Ist das eine Art Flucht vor der Realität?
Flucht ist ein gutes Wort, aber vielleicht ist es sogar mehr. Ein bewusster Gegenentwurf. Eine Behauptung der Freiheit und der Fantasie in einer Welt, die immer rigider und gefährlicher wird.
Eine Art Widerstand durch Verspieltheit?
Ja. Das trifft es perfekt. Das Ölgemälde hängt übrigens heute in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, im K20. Aber die Geschichte dieses Bildes, die endet 1934 nicht auf der Leinwand.
Oh, jetzt bin ich neugierig.
Im selben Jahr, 1934, passiert etwas Ungewöhnliches. Das Design des Gemäldes wird in einen riesigen Wandteppich übersetzt.
Was?
Ja, gewebt in der berühmten Manufaktur in Aubusson in Frankreich, unter der Schirmherrschaft einer visionären Mäzenin namens Marie Cutoli. Sie hatte die Idee, die größten modernen Künstler für das Medium der Tapisserie zu gewinnen.
Moment, das heißt, dieses schwebende, filigrane, fast schwerelose Gemälde wurde in einen schweren, textilen Wandteppich übersetzt? Das klingt auf den ersten Blick wie ein totaler Widerspruch.
Das ist es scheinbar. Aber genau da liegt die Genialität. Was hier passiert, ist ein faszinierender Dialog zwischen zwei völlig unterschiedlichen Medien.
Okay.
Denken Sie mal darüber nach. Mirós schwebende, gezeichnete Zeichen, seine kalligraphischen Linien, wurden in Aubusson zu buchstäblichen Fäden.
Ah.
Der Rhythmus, den wir im Gemälde nur sehen und fühlen können, wurde im Wandteppich plötzlich greifbar, taktil. Man konnte die Textur spüren.
Das muss man sich mal vorstellen.
Die Barnes Foundation in Philadelphia hat vor einiger Zeit eine wunderbare Ausstellung gemacht, in der sie das Gemälde direkt neben den Wandteppich gehängt hat.
Was für ein Effekt muss das gewesen sein?
Es war eine Offenbarung. Man konnte sehen, wie eine Idee von einem Medium ins andere wandert und sich dabei verändert. Und plötzlich sieht man auch das ursprüngliche Gemälde mit ganz anderen Augen.
Wie denn?
Diese baumelnden Linien, die an Marionettenfäden erinnern, wirken auf einmal wie eine Vorahnung, wie eine Prophezeiung des Fadens, aus dem sie später gewebt werden.
Das ist ein unglaublich moderner Gedanke für die 1930er Jahre. Er löst ja damit die Grenzen zwischen den Kunstgattungen auf.
Vollkommen. Miró wird hier vielleicht sogar unbewusst zu einem Komplizen bei der Auflösung der alten, starren Hierarchien in der Kunst. Er hilft, die Grenze zwischen der hohen Kunst, also der Malerei, und der damals oft als dekorativ abgetanen Weberei einzureißen.
Das wirft für mich noch einmal ein ganz neues Licht auf die Bedeutung des Bildes. Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, überrascht mich am meisten, wie aktuell dieses Werk von 1934 wirkt.
Ja.
Es ist wie ein Proto-Emoji-Universum.
Das ist ein brillanter Vergleich. Führen Sie das mal aus.
Naja, wir kommunizieren heute ständig mit minimalen Zeichen, die maximale Emotionen transportieren. Ein Strich, ein Punkt, ein Bogen und schon entsteht ein Gefühl, eine Reaktion.
Stimmt.
Miró macht hier genau das. Er erschafft mit einer extrem reduzierten Zeichensprache eine ganze Welt voller Emotion, Bewegung und Humor. Die Frau-Vogel-Figur wird zum Symbol für Metamorphose, für ständige Verwandlung und die hängenden Formen vielleicht für eine Welt, in der alles, Sprache, Leben, Kunst, an denselben verletzlichen Fäden hängt.
Absolut.
Wenn wir das also alles zusammenfassen, hat Miró hier weit mehr als nur ein Bild gemalt. Er hat ein biomorphes Ballett choreografiert, das teils Schlaflied, teils Trommelsolo ist.
Sehr schön gesagt.
Der Witz und die unglaubliche Leichtigkeit des Bildes liegen für mich darin, wie mühelos es zwischen diesen verschiedenen Zuständen wechselt. Zwischen Kreatur und Zeichen, zwischen Musik und Zeichnung.
Und, wie wir jetzt wissen, sogar zwischen Malerei und Weberei. Ein ständiges Fließen der Formen und Ideen.
Genau. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die ich daraus mitnehme, ist, dieses Bild erinnert uns daran, dass das Sehen selbst ein körperlicher Akt sein kann, ein Rhythmus.
Mhm.
Es ist nicht nur eine intellektuelle Übung, bei der wir Symbole entschlüsseln wie in einem Kreuzworträtsel. Es ist ein Erlebnis, bei dem unsere Augen dem Takt der Linien und Farben folgen. Fast so, als würden wir selbst mittanzen.
Und genau dieser Gedanke ist es, den wir Ihnen heute mit auf den Weg geben möchten. Wenn ein Gemälde also eine Partitur sein kann, eine visuelle Melodie, welche Melodie entdecken Sie dann beim nächsten Museumsbesuch in einem scheinbar stillen Bild?
Eine schöne Frage.
Welche verborgenen Rhythmen warten dort in den Farben und Formen darauf, nicht nur gesehen, sondern vielleicht sogar fast gehört zu werden? Mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Machen Sie es gut.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.